Block und Bleistift, der DJV-Podcast für NRW. Das ist der Podcast des Deutschen Journalistenverbands NRW über alle Themen rund um den Journalismus und den DJV in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Sascha Fobbe, herzlich willkommen zu Folge 7. Und heute geht es um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, genauer gesagt um den WDR und wie er sich aufstellt für die Zukunft. Und dazu spreche ich mit Valerie Weber, Programmdirektorin NRW Wissen und Kultur. Hallo Frau Weber.
Hallo, schönen guten Tag.
Jetzt könnte ich vorlesen, Frau Weber, für was Sie denn alles verantwortlich sind beim WDR. Da sind aber schon 2 Minuten von meinem Podcast rum. Sie haben ja so viele Posten. Wichtig für mich ist, Sie sind Chefin der 11 WDR-Regionalstudios und Sie kümmern sich um die Inhalte auf allen Verbreitungswegen und jetzt zitiere ich, und um den nutzerorientierten Ausbau der Programme sowie die Etablierung digitaler Formate. Und damit komme ich jetzt schon zur ersten Frage. Wie wichtig sind denn Digitalisierung und das nonlineare Programm für den WDR?
Naja, ich glaube, dass wir im Linearen schon ein enormes Publikum aufgebaut haben. Der Westdeutsche Rundfunk erreicht jeden Tag jeden zweiten Menschen in Nordrhein-Westfalen. Von ARD-Kontakten im ersten will ich jetzt gar nicht reden. Das heißt, wir sind natürlich mit unseren Erfolgen im Linearen auch verwöhnt. Und im Digitalen müssen wir jetzt tatsächlich ja auch in einem ganz neuen Marktumfeld uns behaupten, mit zum Teil eben ganz neuen Angeboten. Es funktioniert ja eben nicht, dass man lineares Programm rausschneidet und dann digital auch streamt, sondern in der Regel muss man natürlich auch dann ganz neue Angebote denken, inhaltlich neu aufsetzen und tatsächlich für die neuen Verbreitungswege konfigurieren und tatsächlich auch manchmal inhaltlich wirklich genau auf diese Zielgruppe und auf diesen Verbreitungsweg auch inhaltlich abstimmen. Also insofern ist es für uns ein sehr wichtiger Weg. Ich will aber trotzdem betonen, dass das Lineare natürlich weiterhin sehr wichtig ist. Wir haben 86% der Menschen, die vor 10 Jahren Fernsehen geschaut haben. Heute sind das aber dann eben doch auch noch eine ganze Menge, 79% hören Radio, jetzt sind wir etwa bei um die 70%. Das heißt, wir haben noch eine enorm hohe aktuelle Radio- und Fernsehnutzung. Das darf man einfach nicht ignorieren, sondern unser Hauptpublikum sitzt immer noch vor dem Fernseher oder vor dem Radio. Und deswegen müssen wir sozusagen hier jetzt überlegen, wie wir den Sender und die Anstalt so aufziehen, dass wir zweihändig führen können und zwei Produktionskapazitäten sozusagen vorhalten. Einmal fürs Digitale und tatsächlich weiterhin in höchster Qualität fürs Lineare. Das zerreißt manchmal im Tagtäglichen wirklich die Mitarbeiter auf. Das muss man ganz fair dazu sagen.
Das kann ich mir gut vorstellen, wenn man irgendwie für ein Thema einmal linear aufarbeiten soll und dann nochmal extra digital. Jetzt habe ich aber auch gelesen, dass ganz wichtig wäre zum Beispiel auch, dass Sie für Ihre Mediathek mehr Inhalte aufbauen und dass Sie auf Online First setzen wollen in Zukunft.
Ja, also nicht nur in Zukunft, sondern da sind wir ja schon mittendrin, ob das jetzt Podcasts sind, die wir produzieren, die wir dann aber auch tatsächlich linear ausspielen. Ich sage jetzt mal, das prominenteste Beispiel aus den letzten Wochen preisgekrönt ist Freitagnacht Juice, eine Talkshow, die wir für YouTube entwickelt haben mit Daniel Donskoy und die dann einfach so wunderbar funktioniert hat, dass wir auch das Fernsehen gesagt hat, könnten wir die nicht auch ausstrahlen. Also es funktioniert in vielen Bereichen schon wirklich großartig.
Wenn Sie aber doch auf Online First setzen wollen in Zukunft und immer mehr digital auch machen, und Sie haben ja selber gesagt, das zerreißt ja auch schon mal die Mitarbeiter im Zweifelsfall. Wie setzen Sie denn Ihre Prioritäten? Ich meine, Sie haben ja auch nur bestimmtes Budget.
Ja, also die Priorität ist ganz klar immer noch im Linear. Das muss man einfach so sagen. Wenn Sie sich anschauen, die Gelder, die Etats, die Kosten, das Personal, dann ist es definitiv so, dass dass wir im Moment einen ganz klaren Fokus noch im Linearen haben. Und da das Publikum auch im Linearen ist, mehrheitlich, ist das ja auch alles noch in Ordnung. Wir müssen ja mit unseren beitragsfinanzierten Angeboten dort sein, wo das Publikum ist. Aber es bewegt sich eben eine enorme Kraft in Richtung Digitales. Und wenn die Babyboomer erstmal umsteigen, dann müssen wir eben auch mit unseren Angeboten im Digitalen sein. Es sind ja nicht nur 20- bis 30-Jährige, für die wir irgendwie junge Angebote ausrollen müssen, sondern die größte Gruppe, wo wir das Thema digitale Inklusion haben, sind tatsächlich die Menschen 50 plus, die jetzt anfangen umzusteigen und die eben ihre Angebote, ob das die Lokalzeit ist als Beispiel, ganz klassische, sehr, sehr, sehr erfolgreiche lineare Formate, Fernseh- wie Radioformate, auch im Erwarten von uns, dass es im Digitalen vorgehalten wird. Da geht es noch gar nicht nur um neue Formate, sondern tatsächlich, dass wir das, was wir anbieten, eben dann auch für den digitalen Raum konfigurieren und Da ist es dann eben so, dass man aber auch noch mal ganz neu nachdenken muss, wie man das macht, weil es macht ja keinen Sinn, im Digitalen alte Fernseh- oder Radiosendegebiete abzubilden. Sondern die Frage ist ja, wenn sich beispielsweise jemand für regionale Berichterstattung interessiert, wenn er selber sich das Thema Heimat zuschneidern könnte, was wäre denn sein Zuhause und seine Region? Und das ist vermutlich völlig unterschiedlich bei einem 30-Jährigen wie bei einem 70-Jährigen. Und im digitalen Raum erwartet er, dass er selber sozusagen das Thema Regionalität bestimmen kann. Und deswegen setzt es eben dann auch manchmal völlig neue Denkweisen voraus. Und wir können eben nicht einfach nur sagen, wir nehmen eine Fernsehlokalzeit und setzen sie ins Netz. Und tatsächlich bei den Mitteln folgen wir dem Publikum und versuchen zum Teil auch vor ihm schon da zu sein, damit es auch Angebote gibt und arbeiten da tatsächlich auch mit internen Quoten. Und es gibt Bereiche, wo wir sagen, ihr müsst hier ganz schnell umrüsten. Ich glaube, in der Kultur gibt es ein unglaubliches Potenzial, was wir erreichen können, wenn wir digital ausspielen, weil Kultur ist ein so weiter Begriff, dass nicht jeder, der sich für Literatur interessiert, automatisch für klassische Musik interessiert. Und das haben Sie ja als Beispiel, wenn Sie so entweder eine bunte Magazinsendung im Fernsehen anbieten, immer die Frage, passt es jetzt so zusammen? Oder wenn Sie es im Radio sich anschauen und Sie spielen eben rund um Literatursendungen, klassische Musik, ist das einfach nicht jedermanns Sache in der Zusammenstellung. Wenn Sie das einzeln ausspielen können, dann glaube ich, gibt es da ganz viel Potenzial. Und so haben wir Budgets, Transformationsprozesse beschrieben. Ich nenne das jetzt mal so technisch, aber das tut dann auch manchmal weh zu sagen. Beispielsweise im Mittel bei mir in der Direktion bis Ende dieses Jahres muss 20% eures Budgets umgeschichtet sein. Wir machen das nicht mit dem Rasenmäher überall gleich. Das ist sozusagen mein eigenes Direktionsziel. Aber es gibt Bereiche wie das junge europäische Kulturradio Cosmo. Das wird bis Ende des Jahres 50% Budget umgeschichtet haben. Und dann gibt es andere Bereiche, die sind vielleicht eher im älteren Segment. Die werden dann vielleicht nur 10% umgeschichtet haben oder 5. Und das ist dann auch
in Ordnung. Jetzt, Sie haben schon so viele Punkte angesprochen, da muss ich jetzt schon mal so 2, 3 Sachen nochmal nachfragen. Sie haben ja zum Beispiel gerade gesagt, dass für einen 30-Jährigen regionale Heimat vielleicht was völlig anderes ist und eine Lokalzeit einfach so ausgespielt dem jetzt nicht entgegenkommt. Was heißt das denn jetzt konkret, dass Sie jetzt irgendwie eine ganz neue Lokalzeitsendung machen und immer nur Bruchstücke und jeder kann sich raussuchen, keine Ahnung, mich interessiert Herne oder mich interessiert nur Dortmund oder wie soll ich mir das vorstellen?
Ja, ich glaube, dass es tatsächlich zu klein gedacht ist, wenn man sagt, man macht ein 30-minütiges Magazin und fürs Digitale macht man das eben ein bisschen anders. So wird das nicht funktionieren. Wer sagt denn, dass Sie im Digitalen bis abends warten wollen, um eine Lokalzeit zu sehen, sondern wenn vormittags etwas passiert und wir wissen, dass es Sie interessieren könnte und wir waren schon dort und haben unsere Kameras dort, warum sollten wir das nicht dann übertragen, wenn es passiert? Das heißt, ich glaube, wir müssen uns verabschieden von der Magazinform und hingehen zu kleinteiligerem Arbeiten. Ich glaube, das liegt über allem. Das heißt, dass wir dann ihn ausspielen, wenn es sie interessiert und wenn es passiert und nicht warten, bis wir irgendwo einen linearen Sendeplatz haben. Das ist ja das Großartige. Und die Frage wird nur sein, wie groß ist denn für Sie, ganz persönlich jetzt, zum Beispiel für Sie, Frau Foppe, wie groß ist für Sie das Thema Regionalität? Was heißt das? Heißt das für Sie in Ihrem Stadtteil? Heißt das für Sie und Ihre Stadt? Heißt es für Sie in Ihrer ganzen Region? Heißt es, Sie interessieren sich eigentlich für fast alles, was in dem Bundesland passiert? Und das sozusagen personalisiert zu finden und das dann auch nach Ihren Interessen auszuspielen. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es manche Themen gibt, wo Sie ein weiteres regionales Feld haben und anderes, wo Sie ein kleineres haben. Ich mache mal ein Beispiel. Die Frage, wohin Sie zu einem Konzert gehen, ist vielleicht nur im Umkreis von 20 Kilometern für Sie interessant. Aber wenn Sie jetzt als Beispiel, ich weiß es jetzt nicht, sag jetzt mal, im Cocker Spaniel Verein sind oder sowas, weißt du, da haben Sie Katzen oder Hunde, und dass man sagt, ja, aber da interessieren Sie sich jetzt nicht nur für Ihren Verein in Ihrer Stadt, sondern im Digitalen wollen Sie einfach alles über diese Hunde in Ihrer größeren Umgebung, vielleicht sogar ganz im Großen, also das Thema Norddeutschland oder im Westen hören und sehen. Und
also das ist ja auch so, wie Podcasts vielleicht funktionieren, ne? Dass jemand in Ostwestfalen einen Podcast über Hunde macht und der hört welt- oder deutschlandweit gehört.
Ja, genau, nur das beim Podcast, und das ist das, was wir, glaube ich, wir sind ja ein Massenmedium und das Digitale wird ja auch ein Medium der Massen werden und unsere Qualität ist ja, dass wir sie obwohl sie es nicht gesucht haben, mit Inhalten erreichen. Das heißt, wenn sie gar nicht wissen, dass es ein spannendes Jazzkonzert in ihrer Region gibt, werden sie es nicht suchen. Ja, das heißt, ein Podcast hat das Problem, er hat einen Inhalt, aber sie müssen erstmal wissen, dass es diesen Podcast gibt oder sie müssen wissen, dass es diesen Veranstaltungshinweis gibt. Wie schaffe ich es also zu pushen? Und sie rechtzeitig, Frage ist, was ist für sie rechtzeitig, 3 Tage vorher, ihnen zu sagen, dass in ihrer Region ein Jazzkonzert ist, was sie vermutlich schätzen, weil sie vielleicht sogar den Interpreten kennen. Und wie schicke ich ihnen das dann zu, auf welchem Weg? Also es ist eine völlig neues Denken, wie wir im Digital distribuieren.
Das ist wahr. Jetzt haben Sie eben gesagt, zum Beispiel, wenn vormittags irgendwas passiert, dass Sie das dann zeitnah vielleicht live senden wollen oder halt fertig machen wollen. Meinetwegen, keine Ahnung, ich sage jetzt mal Bombenfund am Kölner Hauptbahnhof. Alle müssen irgendwie evakuiert werden. Das könnte man dann theoretisch eine halbe Stunde später eine Mini-Lokalzeit online finden. Oder haben Sie da schon so konkrete Ideen, wie das sein soll?
Ja, es geht noch weiter. Jetzt bin ich wieder beim Pushen, ja, und wir sind Broadcaster und woher sollen sie denn wissen, dass wir die Bombe gefunden haben? Deswegen möchte ich sie ungern auf nur die Online-Seite stellen, sondern ich würde gerne alle, die das interessiert, weil sie eben in der Region arbeiten oder zu Hause sind oder sich dafür interessieren, es ihnen aktiv zustellen und zu sagen, Achtung, da gibt es wahrscheinlich heute den ganzen Tag Riesenverkehrsstörungen, weil da ist gerade ein Bombenfund. Hier sind hier die Ausgrabungen oder wie auch immer die Bombenexperten dabei und folgende Straßen sind wahrscheinlich auch heute Nachmittag, wenn ihr von der Arbeit nach Hause fahrt, gesperrt. Wie stelle ich das aktiv Ihnen zu, wenn Sie in der Zeit auch in der Region sind? Das sind so die Fragen, die uns beschäftigen und deswegen ist die Distribution und das Inhalte erstellen, das wird immer näher miteinander sich ja vereinigen und deswegen muss man eben auch überlegen, in welcher Länge man dann was anbietet.
Ich habe jetzt schon im Sinn so Push-Meldungen vom WDR für, wenn ich Köln angegeben habe oder so.
Genau. Und ganz schön ist, wenn Sie gar nichts angeben müssen, sondern ich das eben auch weiß, dass Sie sich jetzt gerade hier aufhalten. Vielleicht sind Sie ja auch morgen in Wuppertal, dann wird Sie dort der Bombenfund genauso interessieren.
Alles klar. Jetzt haben Sie auch eben erzählt von den Umstrukturierungen, dass in Ihrem Programmdirektion 20% der Mittel bis Ende des Jahres umgeschichtet sein sollen. Das war Ihr eigener Plan. Wie weit sind Sie denn schon?
Ja, wir machen immer so Checklisten, dass wir reinschauen. Also jeder Programmbereichsleiter macht das, wie gesagt, für sich. Aber wir schauen immer mal wieder in die Liste rein, wo wir gerade so stehen. Und wir sind wirklich gut dabei. Also ich glaube, wir sind jetzt schon so bei 15%. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir das im Mittel schaffen bis Ende des Jahres. Und wenn man es nicht schafft auf den Prozentwert, wir reißen ja keinem den Kopf ab. Ich glaube nur, dass es wichtig war, dass wir mal was vorgeben und sagen, das ist unsere Vorstellung von Digitalisierung und auch vom Tempo. Denn es geht eben nicht darum, dass man nur noch Digitales macht oder eben nur Lineares. Und ja, also ich glaube, es sieht wirklich gut aus. Natürlich gibt es Bereiche, ich mache mal ein Beispiel, 1Live ist natürlich schon mit 25% dabei. Cosmo als junges Kulturradio wird Ende des Jahres bei 50% sein. Auf Platz 3, verrate ich Ihnen jetzt schon, liegen die Ensembles. Also das ist, finde ich, die großartigste Nachricht, dass die Orchester des Westdeutschen Rundfunks tatsächlich, und das ist natürlich der Pandemie geschuldet, gesagt haben, wir können gar nicht mehr arbeiten oder digital. Das ist ja bei den anderen Bereichen nicht so stark gewesen. Und die Musiker waren immer ein bisschen vorsichtig, was die digitalen Ausspielungen angeht, weil sie lieben natürlich das Spielen vor dem Publikum. Und das war sehr schwierig, sag ich mal, in einem leeren Konzertsaal zu spielen. Und dann sagt man, ja, aber das ist ein digitaler Stream. Da draußen sitzen Leute und finden das großartig, weil sie ja gar nicht ins Konzert gehen können. Da hat die Pandemie unglaublich beschleunigt im Bereich der Kultur. Und tatsächlich, wenn die dann sehen, dass sie in einem Konzert 60.000 Zuschauer gleichzeitig haben, 60.000, das hat,
machen Sie das nur noch online?
Nein. Machen Sie sich da mal gar keine Sorgen. Die Musiker brauchen das Publikum und wollen das Publikum. Und Digitales kann auch nicht das Erleben von Musik im Raum ersetzen. Aber es ist trotzdem, es ist ein zusätzliches Angebot. Und ich glaube, deswegen, ja, glaube ich, dass hier tatsächlich die Musiker diese neuen Möglichkeiten einfach auch, ja, die wurden da geradezu überrollt von. Also wir haben da Kontakte in einem Ausmaß jetzt. Wir haben zum Teil für Konzertvideos 2 Millionen Abrufe. Ich meine, das sind einfach so Erfolgserlebnisse. Es geht nicht nur um Klickzahlen. Ich hatte gerade diese Woche mit den Musikern eine große Versammlung, wo die Sorge natürlich war, dass dann plötzlich der Konzertbetrieb sich auf Klickzahlen umstellt. Ja, das ist natürlich für Kulturschaffende ein Albtraum. Ja, und deswegen muss man natürlich sagen, es geht natürlich um Qualität. Aber die neuen Ausspielwege bringen diese Qualität eben in Ecken, die man vorher nicht erreicht hätte. Und man muss ja wirklich sagen, ins Konzert zu gehen, ist auch nicht ganz barrierefrei. Nicht jeder kann sich das erlauben, kann das bezahlen oder hat auch die Infrastruktur, dorthin zu kommen. Da sind wir ja nochmal bei dem ganz anderen Thema Kultur im ländlichen Raum.
Genau, also ich würde ja für ein Konzert 100 Kilometer fahren, das machen aber nicht alle.
Nee, genau.
Genau. Jetzt haben Sie eben auch erwähnt, Cosmo, in dem Programm wird 50% umgeschichtet. Machen Sie denn dann inhaltlich auf Cosmo überhaupt noch irgendwas oder läuft jetzt alles, was Inhalte ist, Wortbeiträge sind, nur noch digital?
Das ist unterschiedlich, also da gibt es kein klares so oder so. Wir haben tatsächlich Sendungen gestrichen. Das ist eben etwas, was ein schwieriger Prozess ist. Hat bei Cosmo jetzt 2 Jahre lang haben die Kollegen miteinander in Workshops gearbeitet und überlegt, was wollen wir Digitales ausspielen und was lassen wir linear. Und das Lassen, das ist immer so ein Ruf von allen, wir müssen mehr lassen. Und wenn man dann sagt, ja genau, dann lassen wir doch mal das, was du bis gestern gemacht hast, dann ist das so ein Schlag, dass man das viele gar nicht verkraften. Also das ist das Thema Wertschätzung der eigenen Arbeit. Also man sagt dann immer, ja, das, was die anderen machen, kann man doch lassen. Aber wenn man dann sagt, ja, wie wäre es, wenn du deine Sendung einfach lässt? Mhm. Das ist ein ganz schwieriger psychologischer Prozess, der auch uns alle, glaube ich, umtreibt und der es sehr schwer macht, mit Chefs dann zu sagen, wir lassen deine Sendung. Aber bei Cosmo, deswegen war das wirklich ein Prozess im Miteinander. Das ist die erste Welle, die so radikal auch umstellt. Das würde man sicherlich nicht bei WDR 2 machen, weil WDR 2 einfach das Massenpublikum über OKW erreicht. Aber Cosmo hat eben 1% über OKW und schon jetzt erreicht Cosmo mehr über digitale Kontakte als über das lineare Radio und deswegen wollen wir einfach auch hier eben noch mehr digitalen Output haben. Aber es gibt Sendungen beispielsweise, das wurde natürlich auch kritisch bei uns in den Aufsichtsgremien diskutiert, wo wir sagen, bevor wir Moderatoren schlechter bezahlen oder schlechtere Beiträge nehmen, findet gar keine Moderation statt und gar keine Beiträge. Das können wir uns bei Cosmo deswegen erlauben, weil die Musik, das ist ja sehr weltmusikaffin, Global Pop. Das ist so eine besondere Art von Kuratierung von Musik, dass wir glauben, dass die Musik bei Cosmo auch alleine trägt. Aber es ist schon ein radikaler Schritt für einen öffentlich-rechtlichen Sender zu sagen, gewisse Sendungen moderieren wir gar nicht mehr, wir spielen auch keine Beiträge. In anderen Sendungen wiederum werden wir gar keine Musik mehr spielen, sondern nur noch Wort, weil wir dort Podcasts, die wir digital entwickelt haben, on air dann auch spielen werden. Also es wird ein ungewöhnliches Sendekonzept für eine lineare Radiostation, aber es ist ein Schritt im digitalen Umbau für Cosmo.
Also das klingt jetzt total spannend. Bei welchem Sender gibt es demnächst keine Musik mehr? Das kann nicht eins live sein.
Ja, naja, also wir haben ja schon, also WDR 5 spielt ja jetzt nicht wirklich Musik, außer das zum stimmt. Trennen ab und an. Mhm. Also insofern haben wir ja da schon ein Angebot, was eigentlich komplett ohne Musik auskommt. Aber auch bei WDR 5 werden wir, das ist ja eine ganz große Schatzkiste an Inhalten, immer mehr darüber nachdenken müssen, wie wir diese Inhalte auch ins Digitale bekommen. Mhm. Ja, mit Frau Maischberger, Sandra Maischberger, der Podcast haben wir ja angefangen. Das ist ein Podcast, der aber sonntags auch bei WDR 5 zu hören ist. Und da geben wir sehr viel Energie und auch Geld rein.
Okay, jetzt haben Sie eben ja gesprochen auch von, man muss auch mal was lassen oder sparen. Ich glaube im März in der Rundfunkratssitzung, da wird ja auch mal was veröffentlicht, haben Sie auch gesprochen von Mehrfachbewertung und Reduzierung. Aber die Einsparungen, die Sie auch in der letzten Zeit oder letzten Jahren vorgenommen haben, die haben ja auch nicht immer Jubel hervorgerufen, haben Sie ja gerade schon angedeutet.
Ja.
Also in den Lokalzeiten zum Beispiel werden ja jetzt auch schon länger Beiträge von Nachbarstudios gesendet. Da fragt sich mancher Zuschauer, das hat doch mit meinem Sendegebiet nichts zu tun. Und jetzt ja auch noch nicht so lange her sind das Zeitzeichen und der Stichtag bei WDR 2 abgeschafft worden. Treue Hörer sagen schon, das Programm leidet.
Ja.
Was sagen Sie?
Also ich erstmal zum Letzteren, das stimmt ja gar nicht. Im Gegenteil, das Zeitzeichen läuft wie eh und je. Es läuft nur bei WDR 5, das läuft gar nicht bei WDR 2.
Ah, okay.
Und läuft,
da bin ich, Entschuldigung, falsch informiert.
Ja, das läuft weiterhin. Das ging eigentlich mehr hier beim Zeitzeichen um die Frage, ob es noch im NDR-Gebiet ausgestrahlt wird. Und es war da die Problematik, dass der NDR das Geld einfach nicht mehr hatte. Auch der NDR muss dramatisch sparen. Und insofern möchte ich hier gar nicht das bewerten bei den Kollegen. Sie mussten einfach sparen und deswegen haben sie sich da aus der Beteiligung gezogen. Aber der WDR hat das Zeitzeichen nach wie vor. Und der Stichtag wiederum, also wir haben einen Teil des Geldes ausgeglichen, den Autoren. Das, für die ist es ja einfach ein Wegfall. Ja, klar läuft es nicht mehr im NDR-Gebiet, deswegen gibt es weniger Geld, aber die Produktion und der Aufwand ist ja der gleiche. Und wir haben einen Teil des Geldes, das weggefallen ist, für die Autoren ausgeglichen und haben den Stichtag wiederum, der bei WDR 2 läuft, der läuft ja auch weiterhin. Den produzieren wir jetzt aber ARD-weit. Das heißt, der wird überall in der ARD ausgestrahlt und ist dementsprechend günstiger für uns im Einkauf. Und das, was wir hier gespart haben, haben wir an die Autoren im Zeitzeichen gegeben. Aber jetzt.
Also die Schichten auch um.
Ja, gut. Also hier war es jetzt aber wirklich tatsächlich einfach nur ein finanzielles Umschichten. Wenn es Sinn macht und das Kalenderblatt, ein nationales Kalenderblatt macht natürlich Sinn, dass das nicht von mehreren Landesrundfunkanstalten alle zum Hiroshima-Gedenktag alle das Gleiche produzieren, sondern dass man sagt, man produziert einen Beitrag. Das spart einfach sehr vielen Anstalten Geld und wir brauchen nicht mehr vom Gleichen, sondern mehr unterschiedliche, diverse Inhalte. Und insofern stehe ich hundertprozentig hinter der Entscheidung, hier ein Format entwickelt zu haben mit WDR 2 für den Stichtag, wo viele Anstalten mitgesprochen haben. Es wird konzipiert jetzt von Radio Bremen und bei WDR 2 ist man sehr zufrieden mit dem neuen Angebot, weil es einfach auf die Zielgruppe jetzt auch genau abgestimmt ist und nicht sozusagen auch bei WDR 5 nur in längerer Version läuft, sondern in WDR 5, das Zeitzeichen ist jetzt wirklich für das Publikum von WDR 5. Aber Ihre Frage zielte, glaube ich, in was anderes noch, nämlich bei der Lokalzeit. Und das ist genau so, wie Sie das beschrieben haben. Wir werden die Einsparungen, die wir vornehmen müssen, also wir dürfen unter gar keinen Umständen schlechtere Qualität produzieren. Das gilt fürs Fernsehen wie fürs Radio. Das gilt für jeden einzelnen Lokalzeitbeitrag. Aber es wird passieren, dass wir gewisse Beiträge, die wir im Radio einmal morgens gespielt haben, vielleicht auch nochmal mittags ausspielen. Es wird bedeuten, dass wir wiederholen und es wird auch bedeuten, dass wir Übernahmen machen. Aber ich habe Ihnen das ja vorhin schon erläutert. Die Frage, ist das jetzt ein regionaler Beitrag oder hat der Beitrag zum Thema Förderungen für die Bewässerung in der Landwirtschaft, finde ich auch was vom Münsterland bis nach Siegen, was alle Menschen, die sich für Landwirtschaft interessieren, vielleicht eine Bedeutung. Und so versuchen wir klug auszuwählen, wenn wir Übernahmen machen. Und manche Beiträge produzieren wir dann vielleicht gezielt für dieses Cluster Landwirtschaft und suchen von vornherein mehrere Landwirte aus verschiedenen Regionen, um beispielsweise über dieses Thema zu sprechen. Aber das ist die Konsequenz, ja. Die Konsequenz ist, wir wollen hochqualitative Beiträge bringen, aber die Wiederholungsrate und Quote wird sich im Radio wie im Fernsehen dadurch erhöhen.
Das heißt, Umkehrschluss, Sie sagen, Ihr Programm leidet nicht.
Ich weiß nicht, das können Sie so sehen oder so sehen, wenn Sie im Radio manche Beiträge wiederholen und das hört jemand einen sehr guten Beitrag in der Regel trotzdem nur einmal. Sie wissen ja, wie das mit Songs ist. In der Regel platzieren Sie die ja auch nicht nur einmal am Tag, wenn sie gerade aktuell sind. Und Sie wissen beim Radio ja nie, wann jemand einschaltet. Insofern müssen Sie bei der Programmierung natürlich aufpassen, dass Sie nicht exakt die gleichen Menschen erreichen. Aber wenn Sie einen hochqualitativen Beitrag haben, beispielsweise der über den neuen Chemie-Nobelpreisträger informiert, der wird ja nicht besser, indem Sie ihn fünfmal erzählen, sondern Sie machen einmal eine große, gute Produktion und ja, dann wird dieser Beitrag beispielsweise im Radio oder im Fernsehen dreimal ausgestrahlt. Wenn er unterschiedliche Gruppen, die im Linearen halt zu unterschiedlichen Zeiten einschalten, bedient, dann können Sie jetzt sagen, was macht es schlechter? Ich würde sagen, schlechter wäre, Sie spielen mindere Qualität. Also mindere Qualität fände ich auf jeden Fall schlimmer als Wiederholungen. So.
Okay. Jetzt stehen Sie ja nicht nur für Einsparungen, sondern auch für Stärkung der Inhalte, habe ich auch gelesen. Letzte WDR-Rundfunkratssitzung im September. Sie haben da nämlich gesagt, das Hörspiel soll auch auf digitalen Plattformen und in den Massenwellen gestärkt werden. Das ist das, was Sie eben gesagt haben, dass Sie vielleicht auch für Digitales produzierte Sachen, meinetwegen Podcasts, auch im Programm spielen? Oder heißt das sowas wie, demnächst hört man auf WDR 2 Krimis, Krimi-Hörspiele?
Ja, ich weiß nicht, ob es Krimi sein wird, aber fiktionales Audio, daran glaube ich, da liegt ganz viel Zukunft. Also ich glaube, dass Sie Geschichte auch gut erklären können, wenn Sie das in Hörspielform machen. Das haben Sie auch im Fernsehen, den Trend. Ich wünsche mir, dass die Kollegen, die fiktionales Audio machen oder Hörspiel machen, dass sie einfach noch neue Zielgruppen entdecken und noch viel freier produzieren. Im Moment läuft Hörspiel vorrangig bei WDR 3, auch ein bisschen bei WDR 5 und bei 1 Live nachts. Und die Frage ist, welche Zielgruppen können wir noch entdecken für fiktionales Audio? Und dann die Frage, wenn es fertig ist, wo könnte es denn tatsächlich linear trotzdem laufen? Warum sollte nicht WDR 4-Hörer, warum sollten die sich nicht auch für den 30-jährigen Krieg interessieren, wenn er spannend erzählt ist. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass wenn wir Menschen im Haus haben, die das Thema Storytelling, gutes Erzählen da haben, dann könnten wir auch für ganz neue Gruppen nachher produzieren und das eben auch linear dann auf neuen, überraschenden auch Spielwegen vielleicht auch senden.
Aber widerspricht das nicht so ein bisschen der Idee, dass eigentlich Radio so ein Nebenbei-Medium ist? Ich meine, wenn ich jetzt mir eine halbe Stunde oder 10 Minuten zum 30-jährigen Krieg anhören soll und bin gerade auf der Arbeit, dann habe ich da nicht wirklich Zeit zuzuhören.
Ja, ich glaube, das ist immer eine Frage von Maß und Länge. Also bei WDR 2 werden Sie wahrscheinlich keine Zeit haben. Sie sind im Berufsleben, vielleicht haben Sie noch parallel im Hintergrund ein paar Kinder, die Sie in die Schule fahren. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, es kommt ein 30-minütiges Hörspiel, wäre das sicherlich die falsche Programmierung in diesem Moment. Aber ich kann mir sehr wohl vorstellen, selbst am Morgen, dass man in kleinen Mini-Hörspielen zu gewissen Themen das Interesse weckt. Und gutes Radio und gutes Fernsehen ist immer ein bisschen, soll auch immer ein bisschen fordernd sein. Wir müssen schauen, dass wir auch nicht zu überfordern, aber ein bisschen fordernd und Menschen mit Dingen in Kontakt bringen, auf die sie sich vielleicht gar nicht so eingelassen hätten, was sie gar nicht gesucht hätten. Diesen Spagat muss man gehen und das ist ja genau die Herausforderung, die unseren Alltag als Programmplaner ausmacht, im richtigen Moment die richtigen Dinge zu senden, die dann aber auch ein bisschen Geist und Herz bewegen.
Und auch mal überraschen.
Ja, natürlich.
Jetzt haben Sie vorhin erwähnt, diese Geschichte, was ist meine regionale Heimat? Ich habe gehört, dass Sie auch in der Struktur der Regionalstudios Änderungen vornehmen wollen. Also ein kleiner Sprung jetzt, anderes Thema. Es gibt ja 11 Regionalstudios und ich glaube noch so 2 kleinere Büros. Sie wollen jetzt irgendwie mehr kleinere Büros schaffen, dafür bei den großen Flächen reduzieren.
Ja.
Was soll das bringen?
Das Schlagwort für mich heißt raus aus dem Beton. Also ich glaube, dass unsere Korrespondenten sind unser wichtigstes Gut. Das gilt für fürs Regionale ganz genauso wie im Ausland. Und die Frage ist, wie schaffen wir es, dass wir die Korrespondenten noch besser in die Fläche verteilen, sodass Feste wie Freie eben in den Regionen, in denen sie arbeiten, auch zu Hause sind und von dort produzieren können. Das setzt ganz neue Produktionsmöglichkeiten voraus. Früher hat man eben, um Fernsehen zu produzieren, ein riesiges Kamerateam und ganz viele Menschen gebraucht. Und dann war der Schnitt schon, musste man natürlich in ein Studio fahren, was das auch alles vorgehalten hat. Heute, wie mir die Katte erzählt haben, schneiden sie schon und kontakten sich gegenseitig per Teams. Und manche arbeiten von zu Hause. Und das sind eben so ganz neue Möglichkeiten, wo man sagen muss, gut, wenn das so geht. Und dann könnte man irgendwo die Cutter hinsetzen und trotzdem könnten die Reporter irgendwo anders sein, ohne zurückfahren zu müssen, um dann in den Schnitt zu gehen, weil sie sich dann in der Region verständigen können und dann auch wieder sofort wieder rausfahren können. Also ich will da aber gar nicht vorgreifen. Das sind jetzt erstmal so Gedanken, mit denen Gabi Ludwig, die Chefredakteurin der Landesprogramme, sich mit ihrem ganzen Team und mit den Freien und den Festen auseinandersetzt. Ich glaube, genau während wir jetzt gerade sprechen, ist schon wie das nächste Kickoff-Meeting, wo die sich zusammensetzen und brainstormen, wie man das hinbekommt, dass wir in der Fläche noch präsenter sind und gleichzeitig das, was Logistik und Abwicklung und Disposition ist, vielleicht auf wenige Standorte verteilt, sodass wir noch näher an den Menschen sind in der Region. Und da hat die Pandemie tatsächlich gezeigt, was möglich ist, auch im Bereich der Produktion. Und ich hoffe, dass wir diesen Schwung mitnehmen und vielleicht jetzt auch ein ganz neues Immobilien- und Regionalberichterstattungskonzept entwickeln können. Das geht aber nur, wenn die Freien und die festen Kollegen in den Regionen das auch wollen. Das kann ich nicht von oben verordnen. Ich kann nur sagen, seht die Chance, die ihr habt und nutzt sie.
Also können ja nicht jemanden, der in Münster wohnt, sagen, jetzt zieh mal eben nach Brochterbeck oder so. Jetzt haben Sie aber eigentlich jetzt hauptsächlich von der technischen Seite auch argumentiert, dass meinetwegen der Cutter in dem Regionalstudio ist, die Reporter vor Ort sein sollen bei den Menschen. Das klingt für mich aber schon fast, als wollten Sie den Lokalradios Konkurrenz machen, die ja näher an den Menschen sind, weil die einfach kleinteiliger sind.
Also grundsätzlich bin ich der Meinung, und ich glaube, der WDR hat da in den letzten Jahren auch wirklich einige Vorstöße gemacht, dass wir mit den Qualitätsmedien, mit den regionalen Medien im Raum in Kontakt kommen müssen. Wir müssen beide gemeinsam, also ob das Zeitungsverleger sind oder die Lokalradios oder der öffentlich-rechtliche Rundfunk, unsere Angebote im regionalen Raum verteidigen. Weil das ist, wie Sie richtig sagen, auch keine verbreitungstechnische, sondern eine gesellschaftspolitische Frage, welche publizistische Qualität sich ein Land in der Fläche leisten will. Und was wir nur sehen, ist, dass die mobile regionale Online-Verbreitung hat marktwirtschaftliche Grenzen. Ja, sie können nicht im hyperlokalen Raum alles monetarisieren. Und vor dieser Frage stehen im Moment die Verlage. Und Sie wissen ja auch, dass da Konsolidierungsmaßnahmen sind. Und ich glaube, dass wir gemeinschaftlich uns austauschen müssen, wie wir damit umgehen, dass wir im Regionalen tatsächlich auch noch publizieren können. Und dass es nicht eben hier zu einer Entkopplung kommt von einer urbanen Elite und Menschen in strukturschwächeren Regionen haben halt keine Lokaljournalisten vor Ort und überlassen die Kommunikation halt dann dort anderen. Das ist ja genau das, was in Amerika passiert ist. Und da können Sie ja genau die Wahlkreise danach auslesen, wo sich Lokalzeitungen zurückgezogen haben, einfach weil es nicht mehr finanzierbar war. Und unser Angebot ist, und da sind wir auch im Gespräch, ob jetzt mit den Lokalradios oder den regionalen Zeitungen, dass wir uns da eine Zusammenarbeit wünschen. Wir sind auf die Verleger auch zugegangen, ob das jetzt beispielsweise im Bereich der Archivöffnungen sind, dass wir sagen, wir könnten mit KI eventuell alle Journalisten auf unsere Inhalte zugreifen lassen. Mit der Matzak Mediengruppe haben wir eine Kooperation mit der WDR und NDR Plattform aufgebaut, wo sozusagen die dort passend zu ihren Artikeln Audio- und Videomaterial aus unseren Archiven bergen und heben können und einbinden können. Und vielleicht kommen wir so einfach zu neuen Lösungen, wenn wir da keine Schranken im Kopf haben. Wichtig ist, dass der regionale Journalismus und die publizistische Vielfalt in der Region wirklich erhalten bleibt.
Da stimme ich mit Ihnen überein. Ich glaube, das Problem, was ja viele sehen, ist, wenn mit Geldern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks private Verlage also davon profitieren. Aber ich glaube, dieses medienpolitische Thema möchte ich jetzt hier nicht aufmachen, weil sonst dauert unser Podcast eine Stunde. Ich wollte es nur mal kurz ansprechen. Jetzt haben Sie gesagt, Sie wollen also Zusammenarbeit und regionale Berichterstattung oder Berichterstattung in der Fläche ist wichtig. Das führt mich jetzt zu einem anderen Thema, und zwar die Flutberichterstattung im Juli. Da hat ja der WDR ziemlich viel Kritik einstecken müssen. Sie wollten sich anschauen, was möglicherweise schiefgelaufen ist. Gibt es denn da schon so erste Ergebnisse, was Sie in Zukunft vielleicht anders machen wollen, wenn mal wieder so ein Fall ist, dass in einem Teil von NRW, keine Ahnung, vielleicht Sturm ist oder wieder Hochwasser? Gibt es da schon irgendwie erste Ergebnisse?
Ja, ich will den Kollegen nicht vorgreifen, weil da tatsächlich im ganzen Haus in allen Direktionen alle miteinander zusammenarbeiten, um wirklich alle Learnings, die wir da rausziehen können, alle auch rauszuziehen. Insofern will ich nicht vorgreifen. Ich will aber eine Sache richtigstellen. Wir haben in diesen Nächten und Tagen sehr viel Gutes gemacht. Aber wir haben in dieser Nacht auch manches falsch gemacht. Und Berichte erstattet wurde natürlich nur über das, was nicht gelaufen ist, was nicht gesagt wurde, war, dass wir ab dem Montag bereits die Menschen gewarnt haben, weil wir ein eigenes Wetterzentrum haben. Wir haben gesehen, da passiert was. Wir haben ab Dienstagmorgen immer überall alle Meldungen mit höchster Warnstufe durchgegeben. Wir haben auch an diesem besagten Mittwoch, das war ja ein Mittwoch, dieser 14. Juli, tatsächlich alles, was auf den Beinen hatte. Wir hatten überall Sonderschichten. Wir haben lauter Sonderprogramme gemacht. Wir hatten 150 Reporterinnen an 140 Orten im Einsatz. Das muss man sich nur mal so vorstellen. Also das war alles auf den Beinen. Und dann hatten wir einen trügerischen Schluss. Also wir haben in Altena einen toten Feuerwehrmann. Wir haben all das abgebildet. Wir sind überall rausgefahren. Und dann hieß es am Mittwochnacht, ist alles vorbei, der Regen hört auf, das war ja so die Wettervorhersage. Und tatsächlich war es ja dann auch so, das war ja richtig, der Regen hörte auf. Wir hatten selbst für Wuppertal, wo wir ein bisschen gezittert hatten, was da passieren könnte, hatten wir Entwarnung noch an diesem Abend. Und ich glaube, das war sehr trügerisch, weil der Regen hat zwar aufgehört, aber das Wasser war halt noch da. Und das drehte sich dann eben überall in den Redaktionen und in den Städten, ja, sag mal so in der Nacht, in der 21, 22, 23 Uhr. Also das hat uns wirklich überrumpelt. Wir waren da immer noch mit Sonderschichten. Also ich sage es mal, der Newsroom war dreifach besetzt. Wir hatten bei 1Live, die auch die junge Nacht moderieren, die Schichten verstärkt. Das heißt, wir waren eigentlich gut vorbereitet, haben nur dann nicht verstanden in dieser Nacht, als sich dann alles überschlagen hat, dass wir jetzt sofort sozusagen den Stecker ziehen müssen und alle Programme aufschalten in Sondersendungen. Wir haben, was ich auch nochmal ganz lobend erwähnen will, an die Kollegen, die das in der Nacht auch gemerkt haben im Newsroom, die Situation ja nicht verkannt. Die haben zum ersten Mal im WDR eine Technik angewandt, die wir eingebaut hatten für solche Fälle, nämlich dass Nachrichten auf allen Radiowellen jederzeit immer in allen Sonderausgaben on air gehen. Das heißt, sie müssen gar niemanden fragen, die haben dann roten Knopf und können sich auch nachts, egal wann, Wochenenden, Feiertags, immer aufschalten. Und die haben alle 30 Minuten, bei manchen Wellen alle 15 Minuten, Sonderausgaben von Nachrichten gemacht und Reporter schalten. Aber Nachrichten reichen halt in so einer Nacht nicht aus, sondern sie müssen halt für die Menschen rund um die Uhr jede Minute da sein. Und das ist sicherlich so ein Learning, was wir natürlich auch an dem Morgen dann relativ schnell ja auch gesagt haben. Wir hätten einfach bei allen Wellen einfach die Nacht über durchmoderieren sollen. Und so waren die Nächte in der ARD-Versorgung und wir haben zwar immer unterbrochen mit Sondernachrichten, aber das war nach unserer eigenen Einschätzung einfach schon am nächsten Morgen einfach zu wenig. Und die Frage, warum, das hat sicherlich auch was damit zu tun mit, wie holt man sich dann Nachschub und wie sind die Havarieketten und das wird alles fein säuberlich aufgearbeitet. Also ich glaube, es gibt keinen Tag im WDR, wo wir nicht darüber reden, was wir da noch besser machen können. Und wir nehmen das sehr, sehr ernst, weil wir sind der Sender für Nordrhein-Westfalen und müssen in solchen Fällen nicht nur einsatzfähig sein im Bereich der Informationen, sondern wir müssen dann eben hundertprozentig da sein, den Menschen beistehen. Und manchmal hilft es ja auch zu sagen, wir wissen auch nichts. Auch das hilft ja manchmal. Ich finde, da hat, ich glaube, das darf ich hier schon erwähnen, Radio Wuppertal ja einen herausragenden Job gemacht. Und dafür auch einen Radiopreis eingesteckt, weil sie einfach genau das gemacht haben. Sie haben einfach improvisiert und haben durchgesendet. Und das war die richtige Reaktion. Punkt.
Das war, möchte ich noch hinzufügen, nicht nur Radio Wuppertal, nur die sind halt in der Öffentlichkeit so bekannt geworden. Es waren andere Sender auch. Okay, jetzt hatten Sie die Chance, auch unserem Publikum einmal darzulegen, wie das aus Ihrer WDR-Sicht so aussah in der Flutnacht. Also da wird gesprochen, wie es vielleicht doch noch besser gemacht werden kann. Und Sie reden ja auch darüber, wie sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk aufstellen will in den nächsten Jahren. Da haben wir jetzt ausführlich drüber gesprochen. Ich habe auch gehört, alles kann man auf Dauer nicht finanzieren, auch der WDR nicht. Also UKW, DAB+, Social Media, Streaming, kostet ja auch alles. Was schalten Sie dann als erstes ab?
Ich glaube, dass wir diese Frage nicht beantworten können, weil das Publikum entscheiden wird. Wir können nichts abschalten, wo das Publikum ist. Das Publikum hat ein Recht darauf, unsere Angebote auf den Kanälen, die es nutzt, zu bekommen. Und deswegen liegt es nicht an uns zu sagen, wir schalten jetzt mal das ab oder das. Wir müssen sehen, wie sich das Publikum verteilt. Es sind leider immer mehr Kanäle. Dementsprechend müssen wir, was ich vorhin schon gesagt habe, unsere Angebote auch umstellen und eben sagen, in den und den Zeiten wird es eben vielleicht ja Wiederholungen geben oder wir werden Programme zusammenführen, aber wir können nicht beschließen über den Kopf des Publikums hinweg, welche Kanäle wir abschalten, um Geld zu sparen.
Glauben Sie denn, dass Ihre Schritte, die Sie da alles machen und die Planungen, die Sie ja wirklich auch für die Zukunft gerichtet machen, reicht das, damit der öffentlich-rechtliche Rundfunk in 10 Jahren noch relevant ist?
Ja, das hoffe ich natürlich. Also ich meine, dafür tritt man ja an, dass man sozusagen die ganze Kraft da reingibt, um diesen Switch der digitalen Transformation auch wirklich zu schaffen. Und es reicht nie, man kann es immer noch besser machen, aber das Ziel muss sein, dass wir dort sind, bevor das Publikum kommt mit unseren Angeboten, damit es uns auch wiederfindet. Und ich glaube, da sind wir, wenn wir mit Augenmaß vorgehen, auf einem sehr guten Weg, weil wir eben mit gewissen Programmen schneller gehen und mit anderen die Kraft im Linearen lassen. Und das kann man ja schon je nach Kanal und je nach Angebot sehr fein regulieren.
Oh, dann können Sie mir doch jetzt bestimmt auch noch verraten, was denn die nächste Plattform ist, von der ich noch nichts weiß, wo ich vielleicht in einem halben Jahr bin, wo Sie mich schon abholen kommen.
Ja. Welche Plattform es in einem halben Jahr gibt, das steht in den Sternen und das werden wir wahrscheinlich erst in 2 Monaten erfahren oder in 3. Soweit kann man im Digitalen tatsächlich gar nicht vorausdenken, weil man nicht weiß, welche Plattformen sich wie entwickeln. Wir müssen deswegen uns im Klaren sein, was ist unsere besondere Fähigkeit und die ist nicht Technologien zu entwickeln. Unsere besondere Fähigkeit ist zu publizieren. Wir sind Publisher und alles, was wir brauchen, sind natürlich die Scouts, die uns sagen, Achtung, übermorgen müsst ihr vielleicht eure Inhalte auch ohne Ton, beispielsweise Video und Bewegtbild ohne Ton darstellbar machen. Denken Sie an diese Nutzungssituation, hätte früher auch keiner dran gedacht. Man hat immer gedacht, na ja, vielleicht Audio wird jetzt ganz mobil, aber vielleicht ist es jetzt plötzlich Video ohne Ton und mit Untertiteln. Und dann müssen wir dafür aufgestellt sein, das auch so auszuspielen.
Okay.
Also insofern, wir sind Publisher und wir folgen den Menschen auf die Kanäle, die sie suchen.
Ja, aber Sie haben ja eben gesagt, Sie wollen ja schon da sein, bevor die da sind.
Ja, okay.
Ah, ich habe gedacht, Sie fragen jetzt, was der nächste heiße Scheiß ist.
Das kann ich noch nicht, nein.
Okay, aber...
Also vielleicht nur eine Sache, aber das ist nicht der nächste heiße Scheiß, sondern das ist tatsächlich schon da. Das ist, dass man Kanäle neben den eigenen Plattformen, die man hat, Audiothek, Mediathek, weise ich immer darauf hin, dass man YouTube nicht unterschätzen sollte, denn das ist einfach immer noch die größte Mediathek, die es gibt. Und dort können wir einfach gewisse Inhalte, mit denen wir sonst vielleicht gar nicht ans Publikum kommen, auch ganz neues Publikum gewinnen. Deswegen auch mit den Orchestern versuchen wir dort zu sein und versuchen sie dann von dort wiederum auf unsere Plattform zurückzuziehen. Aber so kommen wir eben über Drittplattformen auch in Kontakt mit neuem Publikum.
Alles sehr spannend und ich kenne tatsächlich auch Menschen, die über YouTube lieber den Tatort gucken, statt über ihre Mediathek. Sehen Sie mal.
Spannend.
Dann sage ich vielen, vielen Dank, Valerie Weber, Programmdirektorin NRW Wissen und Kultur mit noch ganz vielen anderen Aufgaben. Sie haben ja auch gesagt, Sie sind auch Chefin der Orchester und keine Ahnung was alles. Dankeschön für die viele Zeit, die Sie sich genommen haben und wir sind gespannt, wie es mit dem WDR weitergeht.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Das war aber noch nicht alles. Wir wollen euch auch noch handfeste Tipps mitgeben in Wissen mit Weihe, der Rechtsrubrik im DJV-Podcast. Und da beantwortet Christian Weihe, der Justiziar des DJV NRW, in jeder Folge eine rechtliche Frage. Und heute geht es um Arbeitszeugnisse. Hallo Christian.
Hallo Sascha.
Christian, ein Thema, das ja immer wieder zu Ärger mit dem ehemaligen Arbeitgeber führt, das ist Zeugnis. Also Arbeitszeugnis. Klar ist ja, der Chef muss eins ausstellen, wenn man den Betrieb verlässt. Und das Zeugnis muss wohlwollend sein, habe ich gelesen. Und jetzt hast du gesagt, es gibt ein ganz neues Urteil zum Thema Arbeitszeugnisse. Was hat es denn jetzt damit auf sich?
Ja, Sascha, im April hatte das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass ein Zeugnis nicht in Tabellenform erteilt werden kann.
Aha, was heißt das denn jetzt konkret? Was war denn das Problem? Wer hat sich denn da beschwert?
Ja, es ist Folgendes passiert. Ein Arbeitgeber hatte einem Arbeitnehmer, der ausgeschieden war, ein Zeugnis erteilt. Und in dieses Zeugnis hatte er auch eine Note reingeschrieben, nämlich insgesamt durchgehend befriedigend. Aber die einzelnen Leistungsbestandteile, nämlich Verhalten, Arbeitsqualität, Pünktlichkeit, Fachkenntnisse, die hatte er einfach in Tabellenform benotet. Der hat im Prinzip auf der linken Spalte hat er reingeschrieben, um welche Kriterien es ging und auf der rechten Spalte hat er reingeschrieben, welche Note es gibt.
Okay, das ist ja tatsächlich sehr ungewöhnlich, ne? Habe ich noch nie gesehen.
Ja, im Arbeitsrecht erlebt man immer wieder die tollsten Sachen und das Bundesarbeitsgericht hat auch zu Recht gesagt, nein, so geht es nicht, so kann man das nicht machen. Das könnte auch von anderen Arbeitgebern so ausgelegt werden, als ob das ein negatives Zeichen sein soll. Und deshalb darf ein Arbeitgeber sowas nicht machen. Es muss also ein ausformuliertes Zeugnis immer sein. Stichwort oder Tabellen reichen nicht.
Also, das ist jetzt praktisch das Urteil für die Praxis, dass ich weiß, wenn mir mein Arbeitgeber so ein komisches Tabellenzeugnis ausfüllt, das gilt nicht. Richtig, ne?
So ist es, Sascha.
Jetzt hatte ich ja eingangs schon gesagt, Festangestellte haben einen Anspruch auf ein Zeugnis. Aber wie ist das denn mit Freien? In den Medien sind ja viele als Freie tätig. Bekommen die auch Zeugnisse, wenn die zum Beispiel sagen, jetzt will ich nicht mehr für Arbeitgeber XY arbeiten oder wollen noch zu jemand anders gehen und brauchen vielleicht eine Referenz? Haben die einen Anspruch auf ein Zeugnis?
Das ist mir ganz wichtig, dass du da nochmal nachfragst, weil ganz viele Freie vergessen das. Wenn die Arbeitnehmer ähnlich sind und bei Journalisten bedeutet das, 30% seines Einkommens bei einem Auftraggeber, dann hat man einen Anspruch auf ein Zeugnis.
Okay, und wer dieses Drittel nicht erreicht, der kann ja trotzdem immer noch mal fragen, ne? Weil vielleicht kriegt man ja trotzdem eins.
Fragen kann man immer, aber es gibt auch einen gesetzlichen Anspruch, sobald man arbeitnehmerähnlich ist, das bedeutet wirtschaftlich abhängig. Und wirtschaftlich abhängig ist man als Journalist ab einem Drittel seines Einkommens bei einem Auftraggeber.
Alles klar. Und wer nicht zufrieden ist mit seinem Zeugnis oder das nochmal überprüfen lassen möchte, was kann der tun?
Der soll sich wie immer beim DJV melden, beim DJV NRW und wir helfen ihm weiter als Mitglied.
Genau, das wollte ich hören. Vielen Dank, Christian Weihe, Justiziar des DJV NRW mit Infos zu Arbeitszeugnissen. Dankeschön.
Sascha, es war mir eine Freude.
Der nächste Podcast dieser Reihe erscheint am 9. November, der nächste Lokalfunk-Podcast im Dezember. Die Podcasts des DJV NRW jeden zweiten Dienstag im Monat. Und das war die 7. Folge von Ohne Block und Bleistift, der DJV-Podcast für NRW. Ich bin Sascha Fobbe. Tschüss, bis zum nächsten Mal.